Moin und herzlich willkommen zu Millanton Meets, der Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga 2021-22. Ich bin Yannick und spreche in insgesamt 7 Teilen mit 17 GesprächspartnerInnen über ihre Vereine sowie dem Team des Millanton VDS NDS über unseren FC St. Pauli. Im 4. Teil geht es um Schalke 04, Erzgebirge Aue und Hansa Rostock. Viel Spaß!
Händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Wir reisen im 4. Teil der Saisonvorschau ins Ruhrgebiet und sind angekommen beim FC Schalke 04. Letztes Jahr deutlicher Absteiger der ersten Bundesliga. Es war schon früh klar, dass das mit der ersten Liga in der kommenden Saison nichts werden wird. Am Ende stand man mit nur 16 Punkten und einem Torverhältnis von minus 61 da. Ja, wie es dazu kommen konnte und was das jetzt für den FC Schalke 04 bedeutet, darüber rede ich mit Nele. Sie ist die @hiphip bei Twitter. Moin Nele.
Hallo.
Wie sehr freust du dich jetzt mit mir hier den FC Schalke 04 einordnen zu müssen?
Gar nicht. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, wir haben jetzt ein paar schöne Minuten, in denen ich einfach mal ein paar schöne Sachen auch über Schalke erzählen kann.
Dann fang doch einfach mal mit dir selber an. Wer bist du denn sonst so? Ich weiß, du warst bis vor kurzem noch bei der EM unterwegs. Wenn Frankreich nicht so früh ausgeschieden wäre, wärst du das auch noch länger gewesen. Du bist auch Teil des Früff-Kollektivs. Und ja, was machst du sonst so und warum ist es denn der FC Schalke 04 geworden bei dir?
Ja, genau. Also mein Name ist Nele Hüpper. Ich bin angehende Sportjournalistin, Podcasterin im Früff, hast du schon erzählt. Also meine Familie kommt mütterlicherseits aus Bottrop und Essen und da blieb dann nur die Wahl zwischen Rot-Weiß Essen und Schalke und ich fand als Kind die Farbe Blau irgendwie immer ein bisschen schöner. Deswegen ist es dann Schalke 04 geworden. Ab und zu bereue ich das, aber dann denke ich auch wieder, ja mein Gott, gibt Schlimmeres.
Ja, ich glaube, also das hat, glaube ich, jeder Fan oder jeder Fan-In sozusagen schon mal durch, dass er sie sich gefragt hat, wie konnte es denn eigentlich dazu kommen? Also ich glaube, also gibt ja wenige Vereine, also wenn man jetzt nicht gerade Bayern-Fan ist, dann hat ja eigentlich jeder Fan schon mal irgendwie was durchgemacht, wo er sich im Nachhinein gefragt hat, warum eigentlich, warum tue ich mir das an? Oder wie T.S. Ullmann sagen würde, dass eine Tochter ihn mal gefragt hat, warum suchst du dich ein Hobby, das dir Spaß macht? Ja. Aber gut, es soll jetzt nicht um den FC St. Pauli gehen, sondern um Schalke 04, wie gesagt. Ich habe schon grob geschildert, wie das letzte Saison zu Ende ging. Es waren am Ende 17 Punkte auf den Relegationsplatz, allein 15 schon auf den 17. Platz und gar 19 auf einen sicheren 15. Platz. Gibt es überhaupt einzelne Gründe, die du hervorheben könntest, die erklären, wie das so dramatisch zu Ende gehen konnte? Also zu Ende ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber... Wie der Abstieg so dramatisch entstehen konnte bei Schalke 04?
Ich will nicht sagen, dass sich das in den letzten Jahren angebahnt hat, aber es wäre vermessen zu sagen, dass Schalke einfach aus Versehen abgestiegen ist. Also in den letzten Jahren hat Schalke nicht unbedingt den attraktivsten Fußball gespielt. In der vergangenen Saison kamen dann eben David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens, Christian Groß und zuletzt Dimitrios Kramotsis, also insgesamt 5 Trainer in einer Saison. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der da wichtig auch zu sagen ist, eine absoluter Katastrophenverein in den letzten 5 Jahren, könnte man sagen. Also vom Champions League-Teilnehmer zum Abstieg in die zweite Liga, ein absolut verdienter Weg, den der glorreiche S04 da angetreten hat. Tammo Blomberg hat das für die Zeit Online, finde ich, ganz passend überschrieben, der absurdeste Abstieg. Also so fühlt es sich zumindest aus Fansicht an, weil eigentlich spielen wir ja immer mit um die Meisterschaft. Und das ist ja auch nichts Neues, dass Schalke-Fans gerne ein bisschen träumen. Ja, also alles in allem Führungskatastrophe, ganz viel Geräusche rund um den Club, die dazu geführt haben, dass es dann auch sportlich nicht immer so gut lief. Ich glaube, die Pandemie hatte auch eine große Rolle gespielt, weil das, worauf sich sportlich immer darauf verlassen werden konnte, war, dass zu Hause die Hütte gebrannt hat und dass Spieler auch von Ultras angeschrien werden, wenn sie keine Leistung bringen. Und das war in der Pandemie halt einfach nicht. Und ich glaube, kann mir gut vorstellen, ohne Pandemie hätte Schalke vielleicht ein oder zwei Punkte mehr geholt. Also zumindest ist das ein bisschen in meinem Herzen drin, dass ohne Pandemie Schalke vielleicht ein bisschen besser abgeschnitten hätte. Aber jetzt sind wir hier in der stärksten zweiten Liga der Welt. Ich kann es auch nicht mehr hören, aber wir machen da jetzt einfach das Beste draus aus diesem, wie ich finde, einfach absurdesten Abstieg, aber auch absolut verdient, also absurd verdienter Abstieg.
Ja, aber also es ist ja wirklich auch von außen betrachtet. Man hat lange Zeit, also auch wenn ich so andere Podcasts gehört habe und so Fans anderer Vereine haben immer so, haha, guck mal, was mit Schalke passiert, war am Anfang und irgendwann habt ihr einem einfach nur noch leid getan. Hat einfach gesagt, ey komm, jetzt, ne, also das ist jetzt auch nicht mehr lustig. Das ist jetzt wirklich dramatisch und du möchtest nicht, weil du kannst dich ja, wenn du selber Fan eines Vereins bist, einfach so gut in die Situation reindenken, wie es jemandem, der es mit diesem Verein gerade hält, gehen muss. Das war wirklich einfach irgendwann nur noch, ja, bedauern und ja, so dann, natürlich ist es für die Schlagzeilen super, wenn dann zusammen mit euch dann auch noch Werder Bremen runter in die zweite Liga kommt. Aber da stehen ja auch Schicksale oder emotionale Schicksale dahinter.
Voll. Ja, also gern alles in allem muss ich einfach sagen, die vergangene Bundesliga-Saison war einfach nicht schön. Ich fand auch den Fußball, den Schalke in den 3 Jahren davor gespielt hat, der war auch alles andere als schön. Ich bin ehrlich gesagt immer noch sauer, dass wir den Rekord von Tasmania Berlin nicht geknackt haben.
Okay.
Also wenn dann schon, also wie heißt es so schön, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß? Und dann hätte ich auch gerne die schöne Scheiße am Fuß. Aber gut, ja, also es ist einfach, ich muss ehrlich gestehen, die letzten 2 Jahre als Schalke-Fan waren einfach nicht cool. Und deswegen, weil ich ja eine absolute Optimistin bin, hoffe ich, dass es jetzt einfach besser wird. Muss.
Gut, viel bleibt dir auch nicht, ehrlich gesagt. Dann lass uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Es ist einiges passiert jetzt schon im Sommer, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ihr im Gegensatz zu Werder Bremen, ja, positiv betrachtet, schon früher die Chance hattet, euch auf die zweite Liga vorzubereiten. Nee, das meine ich ganz ernst, ne? Also
Ja.
wenn du frühzeitig die Chance hast, mit diesem Szenario zweite Liga zu planen, dann kannst du auch einfach ganz anders damit umgehen. Da wäre meine erste Frage, warum hat man Gramotzes schon im März geholt und nicht gesagt, okay, wir suchen jetzt uns irgendjemanden, der uns hier, das ganze Ding ist eh schon in die Hose gegangen. Wir holen jetzt irgendjemanden bis Sommer und gucken dann, dass ein neuer Trainer im Sommer übernehmen kann. Oder war das bewusst so überlegt, dass man sagt, okay, Gramotzes kommt jetzt schon, kann jetzt schon gucken, wen möchte ich behalten nach dem Sommer, wen möchte ich dazu holen? Was glaubst du, was war da die Herangehensweise bei Schalke 04?
Ich glaube, Letzteres. Wobei man dazu auch sagen muss, dass da auch in der Führungsetage ein bisschen sich was getan hat.
Ein bisschen ist gut.
Ja, also so alles in allem fand ich, das war das eins der wenigen klugen Dinge, die in den letzten Monaten und Wochen in Bezug auf Schalke passiert sind, dass man eben die Zeit genutzt hat, in der man schon wusste, okay, wir müssen uns jetzt eigentlich mit dem Abstieg auseinandersetzen und wir könnten theoretisch schon im März anfangen, für die zweite Liga zu planen. Das ist so wie ich das von außen betrachten kann, auch passiert in Grundzügen. Also es wurden diverse Leihspieler weiterverkauft, die man sich einfach nicht mehr leisten konnte. Es wurden zwar noch so Hauruck-Aktionen wie wir holen jetzt einen Weltmeister von 2014 und wir holen Identifikationsfiguren zurück zum Verein, um da vielleicht nochmal was zu reißen zu können. Es hat am Ende nicht geklappt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Letzteres gesagt wurde und wir gehen jetzt mit dem Kramatzes in die zweite Liga und formen aus dem vorhandenen Kader einen starken Zweitligakader und versuchen direkt wieder aufzusteigen.
Ja, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ich weiß halt nur nicht, inwiefern sich dann so ein Trainer schon in den letzten 3 Monaten sind es ja dann ungefähr, Ende Juni war die Saison ja schon zu Ende, inwiefern sich dann so ein Trainer schon verbrennt, weißt du, wenn er da schon so
Ja.
auf verbrannte Erde stößt sozusagen. Dann lass uns aber ein bisschen auch aufs Personal gucken. Ich habe mir so ein paar Namen aufgeschrieben. Kannst mir jetzt gerne sagen, möchtest du lieber mit Abgängen anfangen oder möchtest du lieber gucken, wer so
Ja, lass
neu
uns die
dabei ist?
Abgänge schnell abhaken, dann kann ich meine Tränen wieder trocknen und dann. Nee, Quatsch. Lass uns mit den Abgängen anfangen.
Ja, machen wir es so rum. Ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, also, positiv betrachtet kann man ja auch sagen, da gab es immerhin noch Geld für. war schon relativ früh klar. Weston McKennie ist nach seiner Leihe zu Juve nicht zurückgekommen, sondern geht für 20,5 Millionen, werden zumindest bei transfermarkt.de offiziell kolportiert, geht da fest rüber. Suat Serdar, so wie ich es von außen mitbekomme, auch immer eine relativ umstrittene Person bei euch, geht für 8 Millionen zu Hertha, was ein bisschen blöd ist, weil ihr ihn mal irgendwann mal für 11 Millionen gekauft habt. Und das war es aber auch schon mit den Abgängen, die noch Geld eingebracht haben. Skripski geht nach Kiel, Rudi geht zurück nach Hoffenheim. Die Laien von Kolasinac, Paciencia, Renault, Ludewig und William enden. Und Bentaleb, Otschipka, Stambouli, Schöpf und Mustafi stehen bisher bei Transfermarkt als vereinslos da. Hüntela hat logischerweise nach seinem kurzen Gastspiel zurück bei euch seine Karriere beendet. Wo fließen am meisten Tränen? Unter den Namen, die ich gerade genannt habe?
Also Tränen fließen bei mir persönlich einfach bei Benjamin Stambouli. Er ist Franzose, das spielt mir in die Karten. Ich bin großer Frankreich-Fan. Aber Stambouli hat so ein bisschen das verkörpert, was Schalke-Fans sich unter ihren Profis vorstellen. Einer, der sich einen Arsch aufreißt für den Verein, für diese Mannschaft, der sich aber trotzdem auch nahbar zeigt. Es gab da diverse Aktionen, mit denen Stambouli sich einfach ins Herz vieler Schalke-Fans gespielt hat. Also sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Und das macht diesen Abgang wirklich für mich einfach tragisch und traurig. Und da bin ich echt ein bisschen enttäuscht, weil ich mir auch gut hätte vorstellen können, dass er einer der Leader sein können, der eventuell in der zweiten Liga auch ordentlich aufräumt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dieser Aderlass an insgesamt 13 Abgängen, davon halt 5 Leihenden, wie du eben schon gesagt hast, ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, um halt eben zu sagen, okay, wir starten in der zweiten Liga wieder komplett, also nicht komplett von vorne, aber wir starten einfach mit 9 Leuten, die sich nicht so wie du das eben gesagt hast, mit der verbrannten Erde und Gramotzes. Also ich glaube nicht, dass Gramotzes so einer ist, der sich so unbewusst in solche Situationen gibt. Ich glaube, der hat da sehr gut drüber nachgedacht, um das noch kurz abzuschließen. Mhm. Und ich glaube, gerade die Abgänge von, auch die hast du jetzt nicht genannt, aber von Amel Kutucu, der zu Başakşehir geht, das tut, glaube ich, auch weh, weil das auch einer aus der Knappenschmiede ist, auf den man eigentlich hätte bauen können. Wobei ich auch verstehen kann, wenn so ein Spieler dann eben sagt, hey, dann spiele ich lieber in der ersten türkischen Liga. Was die ganzen Abgänge so ein bisschen schalkesk machen, um das mal nett auszudrücken, sind halt so die Sachen, so Sachen wie Marc Uth, der in einem Spiel gegen Köln dann nicht mehr für Schalke aufläuft, weil er eben zum ersten FC Köln zurückgeht. Sebastian Rudi und Schalke 04, da könnte man eine eigene Podcast-Serie, glaube ich, drüber machen, über Missverständnisse. Das ist so ein bisschen Holger Badstuber 2.0. Das war auch alles ein riesiges Missverständnis zwischen diesem Verein und diesem eigentlich ganz okayen gestandenen Bundesligaspieler. Um Bastian Obczypka tut es mir persönlich einfach sehr leid, dass der jetzt keinen Verein erstmal hat, weil ich immer noch der Meinung bin, dass er obwohl er auch einige Böcke in der Abwehr in Schalke, im Mittelfeld in Schalke geschossen hat, trotzdem ein sehr gestandener, guter Bundesligaspieler ist. Das ist einer, der auch in der zweiten Liga meiner Meinung nach gut ins Team hätte passen können, weil er auch so das, was Schalke-Fans gerne von ihren Spielern sehen, diese Kampfschwein-Mentalität, das hat er. Also das hat er in Frankfurt gezeigt und das, finde ich, hat er auch über weite Strecken in Gelsenkirchen gezeigt. Deswegen bin ich da auch ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, am meisten schmerzt mein Herz natürlich um Benjamin Stambouli und dass ein Sead Kolasinac eben wieder zurück nach London geht, auch absolut verständlich und schön, dass er da war.
Ja, dann trocknen wir deine Tränen und schauen mal, wer gekommen ist. Relativ früh war schon klar, das wird natürlich auch gerade hier aus Hamburg gut beobachtet worden sein, dass Simon Terodde nicht mehr für den Verein hier aus der Vorstadt aufläuft, sondern in Zukunft weiterhin versuchen wird, Torschützenkönig der zweiten Liga zu werden, diesmal aber nur in einem andersfarbigen blauen Trikot. Danny Latzer kennt man von Mainz 05, ist gekommen. Bülter von Union. Palsson von Darmstadt 98. Habe ich schon in vergangenen Gesprächen hier drüber gesprochen, dass der jetzt bei euch ist. Und ein Name, der mir gar nichts sagt, der aber zumindest, wo ihr auch noch Geld für ausgegeben habt, ist Reinhold Rauftl, der vom LASK aus Linz gekommen ist. Ich weiß nicht, ordne mal ein bisschen für uns ein. Das sind ja relativ wenig Zugänge. Wie schätzt du das bisher ein?
Ja, also wenig Zugänge, die dazu auch noch alt sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also
Ja, du kriegst halt als Zweitligist nicht so die Jungschen.
nee, natürlich, das weiß ich ja. Da auf der Seite, ich finde es eigentlich, also ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht und sehr begeistert von den bisherigen Zugängen. Da ist dann noch ein Marcin Kaminski von VfB Stuttgart dabei. Und eben aus der zweiten und aus der U19 haben auch zwei einen Vertrag bekommen. Mehmet Aydin und Florian Flick, genau. Und Ozan Kabak kommt vielleicht auch zurück vom FC Liverpool. Das ist aber noch nicht so richtig safe. Aber ja, alles in allem muss ich sagen, finde ich die Transferpolitik relativ klug. Relativ klug. Zu sagen, okay, wir sind jetzt ein Zweitligaverein, wir müssen jetzt versuchen, wieder was Neues aufzubauen und wir holen so einen Simon Terodde und das eben zu unterfüttern mit der wirklich überragend guten Jugendarbeit vom FC Schalke 04 ist, glaube ich, in dieser Situation, in der sich Schalke befindet, die absolut richtige Entscheidung. Nicht viel Geld auszugeben für große Namen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt sofort zurück in die erste Liga und dann gucken wir irgendwie, wie es weitergeht, sondern zu sagen, okay, wir bauen das jetzt einfach wieder von vorne auf. Was man zu den Zugängen noch sagen kann oder muss, aktuell hat die Mannschaft einen Marktwert von 84,8 Millionen. Ich glaube, ja, genau, 84 Millionen. Für die zweite Liga schon viel, würde ich jetzt mal so sagen. Es fehlt noch ein Innenverteidiger, weil Salif Sané sich im Trainingslager verletzt hat. Und da wird definitiv auch, ich glaube, bis zum ersten Spieltag noch was passieren. Aber so alles in allem bin ich zufrieden. Und das in Bezug auf Schalke zu sagen, es fällt mir sehr schwer eigentlich. Aber ich hoffe einfach, dass Simon Terodde sich jetzt endlich mal diese blöde Zweitliga-Torschützenkanone holt.
Es liegt mir jetzt fern, ihm das zu wünschen, aber das hat nichts mit euch zu tun. Aber wahrscheinlich wird er, wenn wir gegen euch spielen, auch zumindest wie er es immer macht, egal für welchen Verein er spielt, er wird auf jeden Fall ein Tor schießen. Das ist alte Tradition. Ja, also aus der Fern betrachtet spricht es auf jeden Fall. Also es ist nicht so diese deutliche Schalke-Handschrift, die man vielleicht in den letzten Jahren so mitbekommen hat, ne? Dann holen wir den noch, weil der soll die Eisen aus dem Feuer holen. Sondern wir versuchen jetzt so ein bisschen, ne, kleine Brötchen, wir kriegen da 20 Millionen rein, wir ballern die aber nicht jetzt direkt wieder neu in Spieler rein, sondern gucken, dass wir vielleicht irgendwie ein Polster haben. Ich weiß ja nicht, dazu können wir später vielleicht noch ein bisschen kommen, wie dringend Schalke den direkten Wiederaufstieg braucht. Wahrscheinlich auf einer Skala von 1 bis 10, wir sind ja bei 9.
Ich hätte gesagt 12, aber gut.
Okay, das kannst du besser beurteilen. Lass uns mal noch ein bisschen auf die Funktionäre so ringsum den sportlichen Betrieb schauen. Da hat sich auch einiges geändert, hattest du eben so im so Halbzeit schon gesagt. Der technische Direktor ist neu mit Matthias Schober. Roven Schröder kennt man noch aus seiner Zeit bei Mainz 05. Seit Juni als Sportdirektor. Vorstand Sport ist Peter Knebel seit März diesen Jahres. Gerald Asamoah, uns noch wohl bekannt, als er damals bei uns auch noch im Derby aufgelaufen ist, ist jetzt seit diesem Sommer Leiter des Lizenzbereichs. Ja, ist auf jeden Fall neue Co-Trainer mit Mike Büskens und Sven Piepenbrock. Es ist einiges passiert auf sportlich verantwortlichen Positionen. Ordne das mal ein bisschen kurz und knapp für uns ein, wenn das geht.
Also kurz und knapp das einzuordnen, das geht einfach nicht. Also da sind einfach so viele personelle Veränderungen. Was du jetzt noch nicht gesagt hast, ist, der Aufsichtsratschef hat auch hingeschmissen, Fragezeichen. Also der Aufsichtsratschef Jens Buchter hat 3 Tage vor der geplanten Mitgliederversammlung gesagt, dass er nicht weitermachen wird. Das sind also auf allen Ebenen, auf administrativer, auf sportlicher, auf verantwortlicher Ebene wurde da quasi einmal komplett, also komplett ist auch falsch, weil auch viele alte Leute immer noch dabei sind, aber da wurde viel ausgetauscht und viel verändert und ich weiß nicht, ob ich das komplett gut finde. Was Peter Knebel und Rufen Schröder bisher getan haben, finde ich sehr gut. Deswegen gebe ich denen jetzt einfach mal so die Vorschusslorbeeren, dass sie uns bisher nicht weiter in die Scheiße geritten haben. So, deswegen hoffe ich einfach, dass die beiden das schaffen, so einen Zweitligakader zusammenzubauen, der oben mitspielen kann. Und so wie es aussieht, das, was ich vom Trainingslager auch bisher mitbekommen habe, sah auch einigermaßen okay aus. Also ja, wenn man die Verletzungsmisere in der Schalke ja auch gesteckt hat in den letzten Jahren, auch vielleicht noch ein bisschen besser mit in den Griff bekommt, könnte es durchaus gut werden. Also schauen wir mal, was sich in Richtung Präsidium, Aufsichtsrat noch tut. Die Mitgliederversammlung wurde abgebrochen am 13.06. wegen technischer Probleme. Ist jetzt neu angesetzt worden für den 17. Juli in vielleicht Präsenz, ansonsten am 18. Juli in wieder Online-Sache. Schauen wir mal, was dabei rumkommt.
Ja, das wird auf jeden Fall abzuwarten sein, wie, inwiefern die neuen Verantwortlichen da jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen können. Ja, also die finanzielle Seite können wir vielleicht insofern nochmal kurz ansprechen. Du hast schon gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10 wäre es eine 12. Es gab eine neu aufgelegte Anleihe, wo aber auch die avisierten Investoren eher verhalten reagiert haben und es sind nur, das ist nur die Hälfte der erwünschten 15,9 Millionen Euro irgendwie bei rumgekommen. Lass uns doch mal so ein bisschen Ausblick machen. Wie dringend ist es jetzt, dass ihr direkt in der kommenden Saison den Wiederaufstieg schafft? Und ja, wie blickst du, du hast schon gesagt, also mit einem Marktwert von 84 Millionen seid ihr eigentlich Platz 1 der Liga, aber wenn man so ein bisschen schaut, es geht halt auch direkt schon relativ krass los mit einem Auftaktprogramm, Heimspiel gegen den Vorstadtverein hier um die Ecke. Dann kommt Kiel, das ist Platz 2 und 3 der letzten Saison. Also ja gut, dann kommt Villingen in den Pokal und Aue zu Hause. Das gut, da kann man auch straucheln, aber das wäre wahrscheinlich nicht so dramatisch. Aber wie blickst du auf den Beginn der Liga und wie dringend muss Schalke wieder aufsteigen?
Ja, also Schalke muss eigentlich direkt wieder aufsteigen, sowohl sportlich als auch finanziell. Also die Finanzvorständin Christina Rühl-Hammers hat das gar nicht vor so, gar nicht vor einem Monat ungefähr, hat sie das, Ruhe24.de, das ist auch so eine, ja, so eine Website, die haben das so überschrieben als Finanzdilemma des S04. So. Sie meinte, wir müssen in den kommenden Jahren 12,5 Millionen Euro für Spieler zahlen, die letzte Saison gar nicht für uns gespielt haben. Und das ist das eins der Kernprobleme von Schalke. Ja, also es ist die finanzielle Lage ist sehr angespannt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn jetzt wieder Zuschauer zugelassen werden sollten, da auch wieder Einnahmen einkommen, mit denen man halt nicht planen konnte. Es ist schwierig. Jeder braucht Geld. Also Schalke braucht vor allem auch, um halt nicht komplett abzusaufen und nicht insolvent zu werden, Geld. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich vertraue tatsächlich den Menschen, die jetzt an der Führungsspitze sind, vor allem Christina Rühl-Hammers, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, mit Christina Rühl-Hammers haben wir einfach eine Frau an der Finanzvorstandsspitze, die Ahnung hat von dem, was sie tut. Sie benennt die Knappenschmiede als Fundament des Vereins Schalke 04, der wir immer noch sind. Und da habe ich die große Hoffnung, dass sie eine derjenigen ist, die diesen Verein wieder dahin führt, wo er hingehört, nämlich in die Bundesliga und auf lange Sicht auch wieder in die Champions League.
Okay, dann muss ich ja nach deinem Tipp für die Tabelle nächster Saison gar nicht fragen. Das muss ja dann eins oder zwei sein. Zumindest was den Bedarf angeht. Wie realistisch siehst du das denn?
Oh, super schwierig. Einfach weil ich die zweite Liga so unschlecht einschätzen kann. Deswegen würde ich einfach mal hoffen, dass Schalke auf den zweiten Platz kommt. Tippe Schalke aber auf den dritten Platz, damit, wenn ich das jetzt als dritten Platz tippe, dann ist es nicht passiert. So nämlich.
Okay, umgekehrte Psychologie sozusagen. Dann, wenn du schon sagst, zweite Liga kannst du kaum einschätzen, kannst du oder magst du denn irgendwie eine Einschätzung abgeben, wo du den FC St. Pauli in der kommenden Saison siehst? Ich weiß, wie wir spielen
Ja.
am allerletzten Spieltag. Wer weiß, wie es dann schon um unsere Vereine steht, aber am allerletzten Spieltag der nächsten Saison kommen wir zu euch.
Eieiei. Ich hoffe einfach auch für meine berufliche Zukunft, dass St. Pauli auf einem respektablen siebten Platz landet.
Ist gekauft auf jeden Fall. Gut. Ich weiß, wir könnten wahrscheinlich noch viel, viel länger sprechen über alles, was bei Schalke 04 gerade so los ist. Gibt es denn irgendwas für dieses kurze Segment im Rahmen einer größeren Saisonvorschau, die wir hier geplant haben, was du unbedingt noch loswerden möchtest in Bezug auf Schalke 04?
Nee, Schalke ist einfach, Schalke ist schwierig. Schalke bleibt schwierig. Ich hoffe einfach auf ein bisschen ruhigere Fahrwasser in der kommenden Saison. Und das sage ich halt auch schon seit 3 Jahren, aber vielleicht dieses Jahr.
Ja, ist, glaube ich, nicht die beste Saison, um sich das weiter zu wünschen. Halten wir fest, alle brauchen Geld, nur Schalke ein bisschen mehr. Und ja, mal schauen, wo die Reise für euch hingeht. Nele, ich danke dir sehr für deine Zeit. Und ja, mal schauen. Man wird sich ja wahrscheinlich irgendwie noch hörens- oder vielleicht auch sogar sehenswerterweise über den Weg laufen.
Ja, okay. Ich freue mich auf eine wunderbare zweite Liga.
Alles klar. Danke dir.
Cool.
Schönen Abend.
Danke ebenfalls.
Tschüss,
Ciao.
tschüss.
Ball ins Tor, kein Schritt zurück, immer weiter vor, immer weiter, lass den Kopf nie hängen, du auf dem Rasen und wir auf den Rängen, gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie, und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.
Wir sind angekommen beim letztjährigen Platz 12 der Tabelle und reisen dafür in den Osten der Republik zu Erzgebirge Aue. Ich habe im Podcast meines Gastes gelernt, dass Erzgebirge Aue jetzt der führende Ostklub in der ewigen Zweitligatabelle ist. Vielleicht mag er uns da nachher noch ein bisschen was zu erzählen, wie es dazu kam. Auf jeden Fall findet ihr meinen jetzigen Gast unter @mvanelten mit Unterstrich zwischen dem Fun und dem Elten. Ihr könnt ihn hören im Podcast Zwei gekreuzte Mikros und er war auch schon mal bei uns zu Gast. Moin Martin.
Hi, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, ich habe gerade schon gesagt, du warst schon mal bei uns, aber ich habe dir auch erklärt, du erscheinst in einem Segment mit zwei anderen Vereinen. Von daher könnte es ja durchaus sein, dass Leute dich gleich hören oder jetzt gerade hören, die mit dir noch nichts anfangen können. Von daher stell dich einfach mal kurz vor, wer bist du? Was machst du und wie verfolgst du Erzgebirge Aue in Potsdam?
Genau, ich bin Martin, ich bin aus Potsdam, also ich wohne in Potsdam, ich komme ursprünglich sogar aus NRW und bin so, ja, seit dem Studium eigentlich Erzgebirge Aue-Fan, so um die 10 Jahre jetzt. Das kam so ein bisschen dadurch, dass ich von jemandem dahin mitgenommen wurde während des Studiums und mir das dann super gefallen hat und das war am Anfang eigentlich eher so ein Zweitverein neben meinem Bundesliga-Verein, aber das ist jetzt schon seit mehreren Jahren mein Hauptverein und das erste Spiel, was wir zusammen gemacht haben, das war jetzt vor genau 10 Jahren auf St. Pauli, wo Aue 3-2 gewonnen hat und das war ein super Spiel und seitdem bin ich irgendwie dran geblieben und auch die Drittligasaison mitgemacht, aber ich glaube, es waren jetzt auch 10 sehr erfolgreiche Saisons mit nur einer Drittligasaison dazwischen und genau, ich habe letztes Jahr mit dem Thomas und dem Tobias, die ja auch beide ja schon zu Gast waren, den Podcast Zwei gekreuzte Mikros den Aue-Podcast gegründet und wir sind da jetzt alle engagiert dabei, aber wir haben ja die Besonderheit, dass wir alle nicht aus dem Erzgebirge kommen. Thomas ist ja in Hamburg und Tobias ist ja auch in Dresden. Also wir sind so ein bisschen die Außenperspektive auf Aue.
Ja, das habt ihr tatsächlich gemeinsam mit einem Fortuna-Podcast, der sich auch aus dem Exil genannt hat. Die sind auch alle Fortunen oder Fortuninnen und setzen auch alle quer aus dem ganzen Bundesgebiet. Ja, ich habe schon gesagt in der Einleitung, Platz 12 ist es geworden am Ende mit 44 Punkten und ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch heute eure letzte Podcast-Ausgabe angehört und da habt ihr, was ich ein sehr charmantes Format fand, Gäste aus der Hörerinnenschaft eingeladen, die so ein bisschen Resümee ziehen sollten und da fiel ganz oft der Begriff entspannt oder unaufgeregt für die Saison. Würdest du da dem beipflichten, dass ihr einfach nie weder nach oben nach oder nach unten, also ihr wart zwischendurch mal Fünfter, ja klar, da schielt man vielleicht doch ein bisschen auf die oberen Plätze, aber am Ende ist man, glaube ich, so realistisch zu sagen, dass ja am Ende ein gesunder Mittelfeldplatz ohne Angst zu haben, nach unten abzurutschen, doch das ist, was Erzgebirge Aue am Ende realistisch erreichen kann, oder würdest du da widersprechen?
Also ich glaube, natürlich muss man sagen, die letzten beiden Saisons waren super entspannt und man ist ja auch frühzeitig, hat man zweimal die Klasse gehalten. Ich glaube, letztes Jahr hat man auch einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt, mit Testroth und Krüger da vorne drin, auch als koloniales Duo. Und natürlich kann man jetzt aus Auer Sicht sich zurücklehnen und sagen, war doch eine top, top entspannte Saison, aber ich finde es immer so ein bisschen ambitionslos, sich mit so einem Mittelfeldplatz zufrieden zu geben. Vor allen Dingen, weil man jetzt ja auch der Ostverein ist mit den meisten Zweitligasaisons. Man ist jetzt ja in der 16. Saison und da finde ich, könnte man schon auch mal erwarten, auch das Ziel auszugeben, dass man in der oberen Tabellenhälfte landen will. Und ich glaube halt, die Wismut leidet immer schon an so einer Ambitionslosigkeit, weil man ja auch in der DDR immer nur, also oder meistens halt gegen den Abstieg gespielt hat und ja, natürlich auch ein paar sehr erfolgreiche Jahre in den 50ern hatte und nochmal in den 80ern, wo man dann auch immer UEFA-Pokal gespielt hat. Aber ich glaube, dieses Underdog-Image hatte die Wismut auch schon in der DDR.
Okay, das ist ja auch immer dann die Frage, ne, je nachdem, also ihr könnt ja auch nur mit begrenzten Mitteln planen. Da ist, glaube ich, also einfach die Voraussetzung zu sagen, okay, wir greifen jetzt das obere Drittel an, ist, glaube ich, einfach nicht so gegeben und so ein bisschen Understatement finde ich persönlich immer ganz sympathisch, aber klar, als Fan des Vereins möchte man natürlich, dass der Verein da so zumindest ein bisschen zu höherem strebt als mit einer ungefährdeten Saison im Mittelfeld, die ich mir übrigens seit Jahren wünsche bei St. Pauli. Es geht immer irgendwie entweder gegen den Abstieg oder man kämpft oben mit, aber es ist nie entspannt gewesen in den letzten Jahren. Das wünsche ich mir persönlich. Also so eine Saison wie ihr, gerade mit unserem großen Umbruch im letzten Sommer, hätte ich mir persönlich sehr gewünscht, anstatt da erst am Ende zwar noch an euch vorbeizuziehen, aber der Weg dahin war ja alles andere als einfach für uns. Okay, jetzt hast du zwei Namen schon genannt, dann lass uns doch direkt mal gucken, was jetzt im Sommer schon so auf dem Transfermarkt passiert ist. Kann die Neuzugänge ganz kurz zusammenfassen, du kannst dann gerne ergänzen, du hast mir im Vorgespräch hierzu schon gesagt, du möchtest einen Namen herausheben. Ansonsten stehen bisher 5 Neuzugänge fest, alle relativ jung, zwischen 20 und 24. Davon sind 4 fest verpflichtet, eine Laie ist dabei, auch ein internationaler Zugang aus der Slowakei. Und ja, wenn wir schon über Krüger und Testroth kurz erwähnt wurden, es ist bislang noch kein Ersatzstürmer verpflichtet worden. Aber ich weiß aus dem Vorgespräch, du möchtest einen Zugang besonders hervorheben.
Also ich glaube, das ist natürlich aus dem ersten Blick ein herber Verlust, dass man jetzt Krüger und Testroth auch noch verloren hat. Krüger war ja wahrscheinlich, also war ja schon zu erwarten, dass er jetzt auch vielleicht in die Bundesliga wechselt, obwohl er seinen Vertrag ja im letzten Herbst verlängert hat. Und bei Pascal Testroth war es ja eben so, dass man ihm gesagt hat, dass er nicht ins Spielsystem passt. Und ja, wir vermuten jetzt auch so ein bisschen, dass er vielleicht einen Stammplatz eingefordert hat oder so. Und dass ihm das dann auch nicht gefallen hat, dass er dann nicht die große Rolle spielen wird im nächsten Jahr. Und ich möchte auch noch bei den Abgängen nennen, 3 Spieler, die haben sogar noch für Aue in der dritten Liga gespielt. Rizzotto, Breitkreuz und Samson, eigentlich auch alles verdiente Spieler in den oberen 20ern. Das auf jeden Fall auch bei allen sehr schade, weil sie doch sehr große Verdienste um den Verein haben. Und ja, man muss natürlich sagen, spielerisch war es bei Samson vielleicht ein bisschen eng, bei Rizzotto und bei Breitkreuz finde ich es eigentlich unverständlich, dass man die nicht nochmal verlängert haben. Die sind beide 29, beide Verteidiger, Innenverteidiger und rechter Verteidiger. Ja, bei den Neuzugängen, ja, würde ich sagen, denke ich, Nicolas Kühn von Bayern 2, wahrscheinlich aktuell der Top-Transfer. Er hat ja bei Bayern 2 gespielt, bei Ajax in der Jugend und ja auch europäisch gespielt, da in der Youth League und ist ja auch in der holländischen zweiten Liga gewesen. Und ja, also denke ich schon, dass der sehr, sehr viel Potenzial hat als Rechtsaußen. Und ich hatte auch schon die Möglichkeit, ihn zu sehen, jetzt in Auerbach letzte Woche. Und ich fand ihn eigentlich schon ganz, ganz, also sehr vielversprechend in Bezug auf ein schnelles Spiel nach vorne. Und das ist vielleicht auch das, was Testroth am meisten gefehlt hat, die Schnelligkeit nach vorne. Und eigentlich auch die Formation, die da gespielt wurde, mit so einem 4-3-3 und einer schnellen Außen, hat mir eigentlich sehr gut gefallen vom neuen Spielsystem des Trainers.
Okay, den werden wir auf jeden Fall auch aus St. Pauli-Sicht, wir treffen ja schon relativ früh aufeinander, schon am zweiten Spieltag, werden wir da auf jeden Fall mal drauf achten, wie der da über rechts dann schalten und walten wird und dann wahrscheinlich mit Paccarada zu tun bekommen wird.
Und ansonsten haben wir fast nur Abwehrspieler verpflichtet. Also man einen Innenverteidiger verpflichtet, einen 29-jährigen Braller aus der dritten Liga, der ist rechter Verteidiger, und Dirk Karlsson vom KSC, der ist der linke Verteidiger. Deshalb ist wahrscheinlich auch abzusehen, dass noch ein Verteidiger gehen wird. Und ich erwarte ehrlicherweise noch, dass Aue einen Stürmer holt, weil man hat jetzt da gar keinen Mittelstürmer mehr, außer einen halt noch. Ja. Mit Zulechner hat man noch einen Mittelstürmer.
Ja, da sollte auf jeden Fall noch was kommen. Und dass die Innenverteidigung neu strukturiert wird, nicht nur durch dieses legendäre, wahrscheinlich wird man sich in Jahren nach doch davon erzählen, also aus eurer Sicht natürlich nicht so gerne, aber dieses 3-8 kurz vor Ende der Spielzeit sprach jetzt auch nicht gerade für eure Innenverteidigung oder eure Verteidigung, und mit 53 Gegentoren, wobei natürlich jetzt allein 8 auf dieses Paderborn-Spiel fallen, war es, glaube ich, oder ist es nachvollziehbar, dass man sich da neu aufstellen möchte, auch wenn da, wie du sagst, altverdiente Spieler gehen müssen?
Also ich finde, nochmal zur Innenverteidigung, es sind ja Ballas und Gonta geblieben. Gonta kennt er ja auch noch als St. Pauli-Spieler. Mhm. Und ja, Gonta wird jetzt dieses Jahr 35, und da hat man halt den ältesten Spieler nicht gehen lassen. Und man Ballas ist 28, also weiterhin halt eine alte, langsame Abwehr. Also ich sehe da auch nicht so. Also ich hoffe, dass sich die Neuen da ein bisschen Druck machen auf die bisherigen Abwehrspieler und vielleicht Ferjani sich auch durchsetzen kann als Spieler, ja immerhin von Nitra ja auch aus der ersten slowakischen Liga, soweit ich das weiß. Also ist jetzt auch nicht so schlecht von der Referenz.
Nee, klar, also wahrscheinlich ist es genau deshalb gemacht worden, dass man so junge Spieler verpflichtet hat, um einfach da so ein bisschen Druck auszuüben. Natürlich sind weder du noch ich, also ich schon gar nicht genau drin, weshalb da jetzt welcher Transfer gemacht wurde und warum nicht. Aber ja, also was feststeht auf jeden Fall, wenn man die letzte Saison angeht, dann ist dieses Traumduo Krüger, Testroth, die haben 31 Tore für euch gemacht von den 44, die ihr geschossen habt. Da müsst ihr erstmal jemanden finden, der das adäquat ersetzen kann. Lass uns mal auf die Personen schauen, die verantwortlich sein wird dafür, dass jetzt die nächste Saison hoffentlich auch unaufgeregt oder wie du dir hoffst, sogar ein bisschen mit Ambitionen nach oben verläuft. Neuer Trainer ist seit Anfang Juni Alexej Spilewski. Ich hoffe, er spricht das einigermaßen richtig aus. 33 Jahre belarussischer Nationalität. Hat die Jugendmannschaften von Sonnenhof Groß Asbach und unter anderem auch von Leipzig trainiert. War dann bei Dynamo Brest, das ist die erste Liga in Belarus. Und ein Vereinsname, den ich noch nie gehört habe, Kairat Almaty, das ist die erste Liga in Kasachstan. Das Co-Trainerteam ist geblieben und er hat da jetzt neu übernommen. Erstmal die Frage, wer hat ihn da gefunden in Kasachstan und was hast du bisher für den Eindruck von ihm?
Also ich glaube, dass man schon sagen muss, dass Helge Leonhardt ja bekannt ist dafür, immer irgendwelche Trainer zu finden, die keiner kennt. Also ich weiß nicht, wer Tedesco kannte, ich weiß nicht, wer Dreves kannte, ich weiß nicht, wer Daniel Meyer, die beiden Brüder kannte. Also Aue hat ja schon in den letzten Jahren einfach einen Hang dazu, immer irgendwelche Trainertalente zu finden. Und ich glaube, auch mit Tedesco hat man ja auch einmal einen riesen Treffer halt gehabt, der dann ja auch nur gefühlt 8 Spiele da war und dann halt zu Schalke gewechselt ist. Es waren ja schon gute Trainer auch in den letzten Jahren halt dabei, außer vielleicht jetzt Thomas Letsch, der ja interessanterweise dann jetzt mit Arnheim auch europäisch spielt. Also ist er vielleicht doch nicht so der schlechteste Trainer, wo wir dann einen vielleicht in Aue hatten. Und Schlewski scheint wohl auch übers Netz gefunden worden zu sein. Also es hat sich so angehört, dass sie sich ja auch nie persönlich getroffen haben durch die Corona-Situation und also ich weiß nicht ganz genau, wie sie ihn gefunden haben, wahrscheinlich übers Netz oder über einen Spielerberater oder so. Helge Leonhardt hat ja auch immer viel Kontakt zu Spielerberatern, die dann vielleicht auch dann nochmal ein Trainertalent empfehlen. Und was ja auch ganz interessant ist, er hat ja auch in Weißrussland irgendwie Champions-League-Qualifikationen gespielt und ist ja dann auch der absolute Kontrast zu Dirk Schuster als Trainer, der ja für einen ganz anderen Fußball steht, also spielerisch als und auch als Person, die ja auch fast 20 Jahre älter ist und ja auch eine ganz andere Trainergeneration ist. Also ich denke, dass auf der Trainerposition jetzt ein Riesenumbruch ist und Schilewski kann aber trotzdem der richtige Mann dafür sein, jetzt auch den Umbruch im Spiel zu schaffen und in der Mannschaft, der jetzt ja auch einfach anstehen muss.
Ja, ich hatte in einem Artikel zu seinem Antritt gelesen, dass ihm der Kollektivgedanke ganz wichtig ist. Also, dass er einfach versucht, die Mannschaft als Ganzes zu motivieren, dass sie als Einheit funktioniert. Was ja jetzt, wenn wir schon drüber gesprochen haben, dass jetzt so eigentlich wenig namhafte, bis auf den Spieler von Bayern 2, wenig namhafte Zugänge, zumindest Stand heute, am 9. Juli nehmen wir auf, bisher zu verzeichnen sind. Das spricht ja eigentlich dafür, dass er dann guckt, okay, mit dem, ja, Spielermaterial ist ein blödes Wort, aber mit den Spielern, die ich da habe, die als zu einer Einheit zu formen und damit zu arbeiten, das klang da so durch.
Genau, und ich glaube auch, dass er sehr viel von dieser Rasenball-Identität halt hat. Also das ganze Spiel ist wirklich dieser Kurzpass-Fußball und irgendwie schnell nach vorne. Also ich glaube schon, dass das deutlich anders sein wird als das, was wir so in Aue unter Schuster gesehen haben. Aber da waren wir ja auch schon mal. Also wir waren ja auch schon mal spielerisch einfach bei einem viel attraktiveren Fußball unter Tedesco, unter Dreves, selbst unter Meyer, wo dann ansehnlicherer Fußball gespielt als unter Schuster. Und deshalb finde ich es eigentlich einen mutigen Schritt, aber auch einen richtigen Schritt.
Ja, dann lass uns nochmal so ein bisschen in sein mittelbares Umfeld schauen. Also der Co-Trainerstab, habe ich gesagt, ist geblieben und ich weiß aus eurer letzten Podcast-Folge, ja, dass es da einen Co-Trainer gibt, den ihr eigentlich am liebsten als Cheftrainer hättet perspektivisch oder respektive als Sportdirektor, weil so wie ich euch verstanden habe, macht das ja Verpflichtungen und auch Trainergespräche oder Trainer im Netz scouten, macht Helge Leonhardt gerade alles so ein bisschen in Ein-Mann-Regie, wenn ich euch da nicht missverstanden habe.
Genau, also ich würde schon sagen, dass Helge Leonhardt als Person sehr dominant ist im Verein, auch im Sportlichen. Und aber es gibt halt mit Marc Hensel einen verdienten ehemaligen Spieler, der auch schon mit Martin Mennel und Hochscheid 2010 in Aue gespielt hat. Also die kennen sich schon sehr, sehr lange und der ist jetzt seit ein, zwei Saisons Co-Trainer und ja, ihm fehlt halt die Lizenz. Also ich glaube, sonst wäre er vielleicht sogar Cheftrainer oder mittelfristig wird er vielleicht auch nochmal Cheftrainer. Und ich glaube einfach, er verkörpert sehr gut die Vereinsidentität, so bodenständig, immer sehr, sehr so ein Arbeiterfußball. Und ja, das ist halt nicht verwunderlich, dass er jetzt so eine herausgehobene Rolle im Verein halt hat.
Okay, und ihr würdet euch wünschen, dass er da aus der zweiten Reihe hervortritt und...
Ich kann es mir perspektivisch vorstellen, ob es jetzt passieren wird, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass das einfach sehr gut passt zum Verein.
Also so ein bisschen der Edin Terzic von Erzgebirge Aue.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Eigengewächs, obwohl er auch aus Dresden eigentlich kommt.
Okay. Ja, mal schauen, wie das da, wie der jetzt aktuelle Trainer dann da euch überzeugen kann. Ich hatte gelesen, auch verbunden mit einer lustigen Anekdote, aber die können wir gleich erzählen, dass es bei seiner Station bei Dynamo Brest zu Verwerfungen mit Mannschaft und Clubführung kam. Also er scheint auf jeden Fall auch ein charakterstarker Trainer zu sein, ohne jetzt zu wissen, was genau die Verwerfungen waren. Aber ich hatte auch gesagt, dass es halt nicht so einfach ist, sich als Trainer unter Helge Leonhardt zu behaupten.
Das ist auf jeden Fall richtig. Also da sind ja schon einige dran gescheitert.
Ja, dann erzählen wir noch die Anekdote und schauen dann mal so ein bisschen, wo denn die Reise hingehen soll in der kommenden Saison. Ich hatte auf jeden Fall gelesen, in seiner Zeit bei Dynamo Brest war ein gewisser Maradona Vereinspräsident, eben jenes Vereins. Und in seiner Zeit, wo er dort war, war ein Treffen mit dem Vereinspräsidenten anberaumt. Wie man es von Maradona kannte, möge er jetzt in Frieden ruhen, war der Termin für 13 Uhr, waren sie in die Mannschaftskabine bestellt und Herr Maradona kam dann erst um 19:30 abends in die Kabine. Ich weiß nicht, was die Spieler und Trainer und der ganze Stab in der Zeit gemacht haben. Vielleicht sind sie nochmal raus und haben ein bisschen gekickt oder so. Auf jeden Fall ja, hat der gute Herr auf sich warten lassen. Aber für den Trainer war es auf jeden Fall ja nachträglich auch sehr, sehr tolle Erfahrung. Und es ist ja klar, wenn du so eine Legende triffst, dann das geht, glaube ich, nicht spurlos an dir vorüber. Aber das hatte ich gelesen irgendwie in Vorbereitung auf heute. Und das fand ich eine nette Anekdote, die ich irgendwie nicht unerwähnt lassen wollte.
Genau, das hat er auch bei seiner Vorstellung nämlich erzählt. Und deshalb ging das irgendwie ein bisschen viral, ja.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, man mag mich eines Besseren belehren, aber ich glaube, so manche ZuhörerInnen heute jetzt hier hat davon nichts mitbekommen und umso lustiger, dass es dann jetzt nochmal noch viraler geht. Okay, dann, wenn du nichts mehr zu erwähnen hast, weil wir gehen schon auf die 20 Minuten zu und ich möchte das hier auch alles ein bisschen kurz und knapp halten. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas unbedingt erwähnen, sonst würde ich so mit dir so ein bisschen auf den Ausblick wagen, wie so die ersten Spieltage sich für euch gestalten könnten.
Wir könnten noch erwähnen, dass die Auer B-Jugend aufgestiegen ist und das ist ja auch ein gutes Signal, wenn die Auer Jugend hochklassig Bundesliga vertreten ist, weil der Auer Nachwuchs ja von der Qualität seit Jahren halt versucht wird, also die Qualität soll seit Jahren im Nachwuchs auch verbessert werden und bisher sind ja leider wenige Local Player nur in der Zweitligamannschaft gewesen. Das ist ja auch ein Auer Problem, dass es eigene Talente nie in die erste Mannschaft geschafft haben bisher.
Okay, da habt ihr auf jeden Fall noch Nachholbedarf, sagst du.
Genau, also es ist die Qualität wurde jetzt auch tendenziell immer stetig verbessert und jetzt ist die B-Jugend aufgestiegen mit Trainer Philipp Haug, den wir auch letztes Jahr im Interview hatten und super Typ auch und herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, lieber Philipp.
Ja, und ich weiß aus eurem Podcast, dass ganz viele Saisonwetten, die ihr da abgeschlossen habt, wenn die verloren ging oder auch, obwohl man sie gewonnen hat, trotzdem aus Solidarität auch an das Auer Nachwuchsleistungszentrum ging.
Genau, weil es gab ja auch eine Wette dazu, wie viele Einsätze Niklas Jeck als Local Player macht hat. Keinen einzigen Einsatz gab, leider.
Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir werden das beobachten und mal schauen, was da der neue Trainer Spilewski von der eigenen Jugend hält und wen er da vielleicht auch zumindest aus dem direkten Nachwuchs hochziehen könnte. Vielleicht zum Winter oder so oder wenn er länger bleibt, mal schauen. Lass uns mal schauen, wie es jetzt in der kommenden Saison, die ja schon in 2 Wochen losgeht, wenn wir gerade hier sprechen. Es geht los auswärts bei Nürnberg, dann kommen wir zu euch zu Gast, dann trefft ihr auf Ingolstadt im Pokal und dann fahrt ihr auf Schalke. Finde ich jetzt alles andere als ein einfaches Auftaktprogramm, bis auf das Pokalspiel vielleicht, das ist wahrscheinlich noch die machbarste Aufgabe. Ansonsten würdet ihr mit einem, wenn man rein die Marktwerttabelle zugrunde legt, mit einem Marktwert von Stand heute 9,1 Millionen Euro auf Platz 16 stehen. Wo siehst du realistischerweise Erzgebirge Aue in der kommenden Saison, die ja jetzt mit wirklich namhaften Mannschaften neu besetzt worden ist?
Ja, also ich würde dir nochmal erstmal widersprechen mit dem Pokalspiel. Das wird wahrscheinlich sogar das schwierigste Spiel, weil Aue einfach in Ingolstadt nie viel holt. Und,
okay, das konnte ich nicht wissen.
Tendenziell mal gerne den Drittliga-Aufsteiger unterschätzt. Und ja, aber das ist, denke ich, na klar, es ist ein schwieriges Aufteilprogramm. Auf der anderen Seite am vierten Spiel spielt man schon gegen Sandhausen, da könnte man schon komplett unter Druck stehen. Ich glaube, ehrlicherweise, man wird sich darauf einrichten müssen, so im Bereich zwischen 12 und 15 zu stehen am Ende. Und das könnte sogar eher knapp werden. Ich bin mir da nicht sicher, wie gut jetzt der neue Trainer einschlägt. Natürlich kann es sein, dass er eine super Saison hat und durchstartet, aber es ist ja eher bei dem Umfeld nicht damit zu rechnen, dass das jetzt alles so gut funktioniert. Und ja, die Aufsteiger sind halt auch keine schlechten Aufsteiger, wie vielleicht sonst mal irgendwie sowas wie Würzburg oder so. Es sind ja tendenziell schon einfach stärkere Aufsteiger mit Rostock und Dresden. Ingolstadt ja auch eigentlich als etablierter Zweitligist. Und
ja, die waren auf jeden Fall alle mit über 70 Punkten in der letzten der Saison, ne? Also
es sind tendenziell halt gute Aufsteiger. Auf der anderen Seite, auch alle, die oben stehen, die kochen auch nur mit Wasser und es sind Zweitligamannschaften. Also ich finde, nur weil der Name groß ist, heißt es halt nicht, dass man nichts holen kann. Und dazu auch nochmal eine Statistik. Also Aue hat letztes Jahr halt gegen die drei Ersten auch jeweils Punkte geholt. Ja, so in Bochum sogar gewonnen, gegen Fürth unentschieden gespielt und gegen Kiel auch ein Unentschieden geholt. Und hat halt gegen alle vier Mannschaften, die ganz unten standen, die volle Punktzahl geholt. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, dass man gegen die Guten vielleicht mal einen Punkt holt oder auch mal gewinnt. Und vor allen Dingen gegen die Mannschaften, die man hinter einem lassen will, dann konsequent die Punkte holt. Und dann kann es auch wieder eine Saison im Mittelfeld werden oder im spannenderen Bereich. Also ich sehe das, so schon, dass es möglich ist.
Ja, man muss da halt nur mindestens drei Mannschaften finden, die schlechter sind, ne?
Ja, wir werden schon vier oder fünf finden.
Okay, also legst du dich auf 15, 16 fest? Nein, Quatsch.
Ich sag mal so 12 bis 15, ja.
12 bis 15, das habe ich gerade, meine Mathekenntnisse haben mich gerade verlassen. Gut, dann, wenn du es beantworten möchtest, du kannst auch gleich eine Tabellenregion sagen. Wo siehst du denn den FC St. Pauli in der kommenden Saison?
Ich glaube, dass St. Pauli ein bisschen schlechter besetzt ist. Also es gab ja schon ein paar Abgänge, die euch wahrscheinlich wehgetan haben. Aber ich denke schon, dass es wieder auf Platz 11, 10, 11 am Ende enden wird. Also ich weiß halt nicht, ob es mal eine Saison geben wird, wo man durchgängig auch gut spielt. Also ihr hattet ja oft mal so eine schlechte Hinrunde oder eine schlechte Rückrunde oder immer halt eine Halbserie gut und eine Halbserie halt schlecht. Aber auch deshalb, kann genauso wieder passieren. Aber ich würde dir natürlich auch wünschen, dass es vielleicht mal nicht passiert und das entspannter ist.
Ja, wie am Anfang gesagt, das ist genau das, was ich mir seit Jahren wünsche, dass wir so eine Saison wie ihr letztes Jahr mal eine Siegesserie, mal läuft es ein bisschen schlechter, aber am Ende steht man souverän irgendwie auf 10 plus minus X. Also wenn wir auf 8 rutschen, ist das auch vollkommen cool. Aber und wenn es dann 12 ist, dann wir sind ja auch noch auf dem Weg, ne? Also mit Timo Schulz, der es erst im Sommer übernommen hat, letzten Sommer, da muss ja auch einfach ermöglicht werden, einen Weg gehen zu dürfen und das nicht direkt zu erwarten, dass man sich da unter den irgendwann mal kolportierten Top 25 etabliert. Also, aber wir werden es sehen. Martin, ich danke dir für deine Zeit. Wie gesagt, wir müssen das alles ein bisschen, oder ich möchte das hier alles ein bisschen kürzer halten als in den normalen VDS-NDS-Gesprächen, weil ich den HörerInnen ja auch noch ermöglichen möchte, alle 6 beziehungsweise dann 7 Teile mit dem St. Pauli-Teil noch vor Saisonstart zu hören. Und in dem Sinne, danke dir für deine Zeit und wir hören uns hören und sehen uns vielleicht sogar während der Saison. Wir werden sehen, ob man nach Aue fahren darf oder ihr nach Hamburg kommen dürft oder nicht.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Dann in diesem Sinne,
Spaß gemacht.
Dir einen schönen Abend und mach's gut.
Ciao.
Wir reisen an die Ostsee und kommen zu Hansa Rostock. In der letzten Saison der dritten Liga Platz 2, dank Torverhältnis der direkte Aufstieg. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. Er ist Praktikant beim Fanprojekt Rostock. Moin, Lukas.
Ja, moin.
Schön, dass du dabei bist. Ja, es ist schon eine ganze Weile her, dass Hansa in der zweiten Liga gespielt hat. Deshalb ist dein Verein auch noch nicht bei uns hier im Millanton aufgetreten. So lange gibt es den noch gar nicht. Deshalb stell dich doch mal kurz in ein paar Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du außer der Arbeit beim Fanprojekt? Und warum Hansa Rostock?
Ja, also ich bin Lukas, 21, aus Rostock, auch gebürtiger Rostocker. Und ja, wenn man aus Rostock kommt, begleitet Hansa einen halt von klein auf, da es halt der einzig große Verein in MV ist, Traditionsverein. Und halt auch nie langweilig wird, weil Hansa immer für eine Überraschung gut ist. Auf jeden Fall, genau, mache ich zurzeit mein Praktikum und ja, ist halt ein reines Orientierungspraktikum.
Okay, aber dann warst du ja noch ziemlich jung, als Hansa das letzte Mal in der zweiten Liga war, ne?
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich aber noch vage. Das war auch nur ein kurzer Auftritt, leider.
Ja, aber da davor, die Jahre und Jahrzehnte, war der ja auch eigentlich eher zweit- bzw. sogar erstklassig.
Ja, na, die Erstklassigkeit habe ich noch mitbekommen, glücklicherweise. Und die glorreichen goldenen Zeiten. Aber hoffen wir, dass sie in Zukunft wieder kommen.
Wir werden es sehen. Jetzt, lass uns noch kurz zurückschauen. Es war, wie gesagt, es ist 9 Jahre her. Da seid ihr abgestiegen 2012 nach nur einer Saison. Dann jetzt gab es 9 Saisons in der dritten Liga. Zuletzt war es also in den Jahren 18 bis 20 dreimal Platz 6. Und jetzt ist endlich der Aufstieg geglückt. Was siehst du für Gründe, dass es in diesem Jahr geklappt hat?
Ja, zumal, also ganz klar, die Gründe waren halt, dass wir einfach einen guten Trainer und gute Führungsetage jetzt haben, die halt Kontinuität und Ruhe bringen für den Verein, auch gut für den Verein arbeiten. Plus halt das Team hinter dem Team. Ne? Gründe für den Aufstieg waren ganz klar halt auch so die Mentalität, der Wille und halt auch ein Stück weit das Glück. Ne? Wenn man guckt, halt oft genug das 1-0 geschossen und über die Zeit gebracht und halt auch so entscheidende Szenen wie ein Elfmeter wird gehalten in der Nachspielzeit und ähnliches. Also halt, wenn man die letzten Jahre betrachtet, hatte die Kogge auch schon nicht so ruhige Fahrwasser und das hat sich alles in den letzten Jahren sehr gut entwickelt.
Ja, jetzt hast du den Trainer schon angesprochen. Der ist einer von den wenigen Trainern in der kommenden Saison, die schon seit 2019 im Amt sind. Ich glaube, nur der Heidenheim-Trainer ist da noch allen weit voraus. Ansonsten gibt es nur noch 2 weitere, die so lange im Amt sind bei ihrem Verein wie Jens Hertel. Der war davor bei Magdeburg und davor hat die U19 von Leipzig trainiert. Was ist er für ein Typ und wie hat er euch über die Jahre jetzt zum Aufstieg geführt?
Ja, von ihm als Typ kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich ihn nicht persönlich kenne. Auf jeden Fall wirkt er sehr abgeklärt und auch wenn man die Interviews direkt nach dem Aufstieg im Spiel noch gesehen hat, sehr bodenständiger Typ, passt sehr gut zu uns an die Küste und bringt halt viel Erfahrung mit, ne? Und spielt seinen eigenen Fußball, seine eigene Philosophie. Genau, und bringt halt sehr viel Ruhe mit und versteht sich sehr gut mit der Führungsetage und ja, ich glaube, das Gesamtpaket hat es dann geschafft, dass wir nicht aufsteigen.
Ja, jetzt habt ihr euch zu diesem Aufstieg auch personell etwas verstärkt. Ich habe mir mal an den Zugängen 2 Namen rausgeschrieben, die sicherlich den meisten was sagen werden. Das eine ist Hanno Behrens, der ganz ursprünglich auch aus dem Norden kommt, also war in der Jugend von Elmshorn und beim Vorstadtverein hier vorne. Und ist dann zuletzt in Nürnberg gewesen und ist jetzt zu euch gekommen. Wie schätzt du ihn als Zugang ein?
Auf jeden Fall ein sehr wichtiger, routinierter Spieler fürs Mittelfeld, der sehr viel Spielintelligenz als auch sehr viel Erfahrung mitbringt. Ja, hoffen wir, dass er sich einfach nicht verletzt, so wie halt jeder einzelne Spieler auch, weil dann sind sie eine sehr große Bereicherung für uns.
Ja, 2. Name wäre dann Streli Mamba. Den kennt man noch aus seiner Zeit bei Paderborn. Spielt jetzt oder hat aktuell jetzt gespielt in der ersten kasachstanischen Liga. Musste ich auch erstmal googeln, wo Kairat Almaty eigentlich ist. Und ist jetzt leihweise für ein Jahr zu euch gekommen. Das wäre so der nächste große Name, den ich ansprechen wollen würde.
Ja, also auch von ihm hat jahrelang, die letzten Jahre in Deutschland ja auch von sich Aufsehen erregt. Und ja, stand jetzt aus den Testspielen, wenn man das entnehmen kann, hat er schon mal sein Torriecher unter Beweis gestellt bei uns. Kann man hoffen, dass in der Liga genauso klappt.
Werden wir dann auf jeden Fall beobachten und ja dann auch spätestens im Spiel gegen euch sehen, wie er da sich bei euch macht. Gibt es noch Zugänge, die du gerne erwähnen würdest, oder wollen wir mal schauen, wer so gegangen ist?
Ja, also im Allgemeinen sind es mehr Abgänge gewesen, als ich persönlich erwartet hätte, dafür, dass man ja eigentlich als gutes Kollektiv aufgestiegen ist. Allgemein hat jeder einzelne Transfer, also die ganze Liste, Transferliste oder jeder einzelne, der gekommen ist, die lesen sich richtig gut und bringen viel Erfahrung und Qualität nochmal in die Mannschaft rein. Ja, macht Lust auf die neue Saison und mehr.
Gibt es denn irgendeinen Abgang, du hast schon gesagt, es wird mehr als du erwartet hast. Gibt es irgendjemanden, den du schmerzlich vermissen wirst jetzt in der Aufstiegssaison?
Ja, eventuell wäre da vielleicht der Türpitz gewesen, weil er ja wirklich erst im Februar geholt wurde und halt auch wichtige Tore für uns geschaffen hat zum Aufstieg. Wie es da hinter den Kulissen ablief oder warum es jetzt dann nicht so war, weiß ich jetzt nicht, möchte auch nicht mutmaßen.
Okay, also bist du eigentlich ganz zuversichtlich, was die Zugänge angeht, die viel Erfahrung mitbringen und Abgänge sind zwar schade, aber es wird trotzdem irgendwie funktionieren.
Auf jeden Fall.
Okay, dann habe ich noch einen Sidefact rausgesucht. Ihr seid ja Ende Mai mit einem 1-1 gegen Lübeck, habt ihr den Aufstieg quasi klar gemacht. Da gab es, weil ja auch im Gegensatz zu anderen Stadien bei euch in Rostock schon sehr früh relativ viele Zuschauer wieder erlaubt waren, gab es natürlich auch die obligatorische Pyrotechnik, weshalb der Verein jetzt eine Strafe zahlen muss. Erstmal vielleicht, warst du selber bei diesem Spiel dabei und wie sieht es allgemein mit Zuschauern jetzt auch zum Saisonstart in Rostock aus?
Ja, also ich hatte auf jeden Fall das Glück, dass ich dabei sein durfte. Wir haben ja auch schon zum Saisonbeginn vor Fans in Rostock angefangen zu spielen und ähnlich sozusagen Modellprojekte gehabt oder Pilotenprojekte, damit halt so Großveranstaltungen mit Zuschauern stattfinden können. Ja, jetzt für die neue Saison gesehen, das Stadion darf zur Hälfte ausgelastet werden. 15.000 Karten sind geplant, über 10.000 Dauerkarten schon verkauft. Und die Mitgliederzahlen sind auch nach oben geschnellt, ne? Also wir haben hier neue Rekordzahlen, die wirklich Lust auf mehr machen. Und ja, Gründe, dass so viele Dauerkarten vielleicht auch sind halt auch die ganzen reizenden Spiele, die großen Namen, die jetzt kommen. Man fährt halt nicht mehr nach Unterhaching, Lotte, Groß Asbach, sondern halt Schalke, HSV oder Bremen kommen. Ne? Das sind ja schon wirklich ganz andere Kaliber. Mhm. Ja, und das hofft man halt auch, dass man die Großen mal ein bisschen ärgern kann. Ansonsten haben wir ja genau für die Pyrotechnik eine Strafe gekriegt. Ja, Kollateralschaden neben dem Aufstieg, würde ich das so nennen.
Ja, würde ich auch so sehen. Also das ist ja auf jeden Fall was man verschmerzen kann, wenn das dafür dann heißt, man ist damit in die zweite Liga aufgestiegen. Kann mir auch vorstellen, dass viele Dauerkarten, und du sagst, über 10.000 sind schon verkauft, dass viele einfach, ne, so wie du, das seit 10 Jahren, also knapp 10 Jahren, nicht kennen, ne, oder noch sehr jung waren, als Hansa zuletzt in der zweiten Liga gespielt hat, dass da einfach die Euphorie auch daher kommt, weil es halt so lange her ist. Ne?
Ja, genau. Und man kann halt nur hoffen, dass die Euphorie halt jetzt erstmal noch mitschwingt und halt sich hält. Und dass man halt auch die Anfangsspiele gut mitspielt erstmal. Und dann lässt sich da doch drauf aufbauen.
Dann lass uns mal gucken, wie jetzt die Reise in der zweiten Liga losgeht. Ihr seid rein vom Marktwert natürlich fast am Ende der Tabelle, nur Ingolstadts Kader ist noch schwächer besetzt. Von daher kann das Ziel ja wahrscheinlich nur heißen, irgendwie die Klasse zu halten. Es geht dann los mit einem Heimspiel beim KSC, dann fahrt ihr nach Hannover und dann kommt zweimal Heidenheim, einmal im Pokal und einmal auswärts. Wie blickst du so auf die ersten Partien und wie glaubst du, kommt Hansa in der zweiten Liga an?
Ja, meiner Meinung nach sind so die ersten 5 bis 10 Partien schon auf jeden Fall richtungsweisend. Wo geht's hin dieses Jahr? Natürlich ist das oberste Ziel der Klassenerhalt, komme was wolle, weil Hansa nun mal ganz klar in die zweite Liga gehört, mindestens. Und ja, die ersten Spiele wird halt, ne, wir sind halt, ist wieder ein Neuland, ist auch für viele Profis, die jetzt bei uns sind, Neuland und muss halt jeder erstmal anschauen. Ist ja ein ganz andere Dynamik, ganz anderes Tempo. Auch ganz andere Mannschaften ja, wie in der dritten Liga, die man ja gewohnt ist. Genau, und da heißt es halt auf jeden Fall Klassenerhalt, ne? Und halt auch mal vielleicht gegen die Großen dann mal 1 oder 3 Punkte mitnehmen und in der Liga mitspielen, ne?
Findest du es denn, also würdest du es als realistisch einschätzen, dass das klappen kann, dass man vielleicht zumindest 2, besser noch 3 Vereine findet, die am Ende unter Hansa stehen?
Also wenn ich mir jetzt die ganze Vorbereitung bisher anschaue und die Entwicklung, die die Mannschaft macht, dann ist man eigentlich schon guten Mutes und hofft halt einfach dann auf das gute Jahr, ne, und dass sich alles verläuft und sich keiner verletzt.
Und so in einem konkreten Tabellenplatz-Tipp, magst du da was abgeben oder eine Region, wo es am Ende landet?
Ja, ich würde so im Mittelfeld sagen, ne? Also hoffen wir mal, dass es im Mittelfeld vielleicht auch um DFB-Pokalplatz, damit man erst Lostopf kommt, geht. Das wäre natürlich ein Traum, aber ansonsten komme was wolle, Hauptsache über dem Strich stehen.
Okay, jetzt ist die letzte Frage, die ich noch hätte, vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man bedenkt, was oder welche Historie oder welche, ja, das Verhältnis zwischen unseren beiden Vereinen ist ja jetzt nicht das Beste. Hast du trotzdem Lust, mir einen kleinen Tipp abzugeben, wo es für den FC St. Pauli in der kommenden Saison hingeht? Du darfst auch Nein sagen.
Ja, weiß ich nicht. Also ich würde uns wahrscheinlich hinter uns sehen, aber schauen wir mal, wie
das musst du ja sagen.
Ja, ne? Also das würde jedes Lager auch für sich selber denn sagen. Aber auf jeden Fall sehe ich uns über St. Pauli stehen und das wäre schon mal eine Mannschaft, die man hinter sich lassen kann.
Okay, werden wir schauen, ob das dann am Ende so klappt. Lukas, haben wir noch irgendwas vergessen, was du gerne erwähnt haben möchtest in diesem kleinen Hansa-Segment hier in der großen Saisonvorschau?
Nee, vielen Dank. Alles gut.
Wunderbar, dann danke dir für deine Zeit und ja, viel Erfolg für die kommende Saison und auch bei deinem Praktikum, ne?
Ja, danke euch auch. Viel Erfolg und eine schöne Saison, ne?
Ciao, ciao.
Ciao.
Und das war der vierte Teil der Saisonvorschau Millanton Meets. In dieser Folge zu Gast waren Nele, Martin und Lukas. Vielen Dank für die Gespräche. Ich möchte mich außerdem bedanken bei Kasche und Arni für die Ermöglichung und Umsetzung des grafischen Designs, bei Mike für Anmerkungen, Ratschläge und Support, sowie bei Michael für Zuspruch und die Präsenz dieses Projekts in Social Media. Euch danke ich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Teilen von Millanton Meets.